Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast mit Schuss. Ich bin Sebastian und wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner Linken der gute Pascal.
Hallo, hallo.
Und zu meiner Rechten der gute Christoph.
Moin.
Und wir reden heute über den letzten großen Film des Jahres, eventuell, möglicherweise, Anaconda. Das, was sagt man denn? Das Reboot, Sequel, Legacy, Sequel,
das spirituelle.
Remake, spirituelle irgendwas von Anaconda von 1997. Bevor wir gleich darüber sprechen, hier noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für große Blockbuster, packende Serien-Highlights und exklusive Originals. Da die Weihnachtsfeiertage wie gemacht fürs gemütliche Durchbingen sind, haben wir heute ein paar besonders lohnenswerte Serienempfehlungen für euch. Fehlen dürfen dabei natürlich nicht die Serien aus der Feder des Yellowstone-Masterminds Taylor Sheridan, darunter Landman mit Billy Bob Thornton, sowie die ebenso spannende wie unterhaltsame Gangsterserie Tulsa King mit Sylvester Stallone. Apropos Gangster, auf Paramount Plus findet ihr außerdem die mitreißende Serie Mobland, in der Tom Hardy und Pierce Brosnan die Welt des organisierten Verbrechens aufmischen. Das Beste zum Fest also, jede Menge Hochspannung und erstklassige Unterhaltung für eure freien Tage. Und falls ihr Paramount Plus noch nicht abonniert habt, könnt ihr den Dienst ganz unkompliziert 7 Tage lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. So, ich habe fertig gelesen.
Profi.
Geil. Und jetzt reden wir über Anaconda von Tom Gormigan, der sich jetzt hier irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, den, weiß nicht, kann man Kultklassiker der 90er Jahre sagen?
Ist auf jeden Fall ein Kultfilm, würde ich sagen.
Ja. Wie steht ihr denn zu Anaconda von 1997 erstmal?
Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist einer dieser 90er Jahre Filme, wo ich nicht weiß, ob ich die gesehen habe.
Okay, krass.
Also es ist so einer, den man irgendwie im Kopf hat, weil man den ja auch immer mal wieder Ausschnitte und so im Fernsehen gesehen hat. Ich weiß nie, ob ich den wirklich mal so ganz gesehen habe. Ich habe jetzt für die Weihnachtsfeiertage Marathon bei mir auf dem Plan. Einen Tag lang alle Anaconda-Filme und alle Lake Placid-Filme, weil, also das ist dann der mit Kultfilm mit dem Krokodil, weil es auch ein offizielles Crossover gibt. Anaconda versus Lake Placid oder so.
Ah ja, nee, Lake Placid versus Anaconda.
So, ja, genau
von
so.
Von 2015.
Das muss dann natürlich auch mit rein, deswegen muss ich beide reingucken. Ich habe noch gar nicht genau geguckt, wie viele Filme es sind.
Krass, ich wusste gar nicht. Also es gibt 4 Anaconda-Filme, dann gibt es dieses Crossover und jetzt gibt es halt noch Anaconda von 2025. Also 6 Filme dann insgesamt.
Und dann nochmal 5 Lake Placid-Filme
genau.
Oder so.
Genau, ja. Freue mich schon drauf.
Ja. Crazy.
Ja, Anaconda war damals ein Film, der in meiner Schulzeit, ich war noch sehr jung, von großen Brüdern erzählt wurde. Anaconda, ah, okay, Anaconda. Ich durfte den damals natürlich nie sehen, als der neu war, da war ich 5 oder so. Und ich habe ihn dann irgendwann nachgeholt und als sehr trashiges Vergnügen empfunden. Vor allem wegen dieser unfassbaren Performance von John Boyd, der da wirklich jenseits von Gut und Böse ist. Es ist unglaublich, was der da abzieht. Deswegen gucke ich den auch heute noch gerne. Es ist ein sehr schöner, ich glaube, der geht auch nur 90 Minuten, sehr schöner Trash. Abenteuer-Actionfilm mit Riesenschlange.
Wie ist die denn gealtert eigentlich?
Sehr schlecht.
Also sieht jetzt richtig heftig nach CGI.
Sieht schon sehr übel aus.
Ja. Sieht hart aus.
Ich habe den damals im Kino geguckt. Das weiß ich noch. Anaconda war, glaube ich, damals auch so einer so der ersten so größeren, ich glaube, der war dann auch FSK 16 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war so oh, jetzt komme ich so langsam mehr und mehr so in diese Welt von so Filmen, die man vielleicht noch gar nicht gucken sollte, irgendwie so.
Habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt. Aber weißt du, was genau mein Film ist, wo genau dieselbe Geschichte ist und die meine Kinoliebe einfach quasi mit einem einzigen Film gestartet hat?
Was, Scream?
Nee, Scream war dann 2-3 Wochen später.
Ah, okay.
Aber es gab den einen Film, der so ganz ähnlich war wie jetzt Anaconda, der dann so das gestartet hat, dass ich mit meinem Kumpel jede Woche ins Kino gegangen bin.
Na?
Das Relikt.
Oh ja, das Relikt war damals, das Relikt war glaube ich sogar mein erster FSK 16 Film, wo ich noch nicht 16 war. So, der hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt.
Der ist gut.
Und ja, aber der ist echt, im Gegensatz zu Anaconda, ist der ziemlich in der Versenkung verschwunden.
Ja, leider. Ja. Aber ich fand den sehr, vor allem bei das Relikt finde ich es so lustig, das basiert ja auf Büchern, wo es eigentlich um eine Figur namens FBI Agent Pendergast geht oder so. Und die beiden Autoren von das Relikt haben zu diesem Pendergast, ich glaube, die sind mittlerweile bei Band 24 oder so. Also ich habe irgendwann bin ich da ausgestiegen, obwohl ich sie gerne gelesen habe. Meine Mutter liest sie bis heute noch und meint immer zu mir, Patzi, du musst sie unbedingt mal weiterlesen. Und fand ich auch lustig, weil dieser Pendergast, der taucht in Das Relikt als Figur irgendwie einmal so kurz, wird irgendein FBI-Agent mal so erwähnt und als Buchleser, das ist der, aber der ist gar nicht so, wie ich aus den Büchern so. Und dann ist der vollkommen irrelevant. Aber nee, Anaconda, damals im Kino
geguckt. Pendergast, heißt Morgan Freeman in 7 nicht auch Pendergast?
Das weiß ich jetzt nicht.
Naja.
Aber Anaconda, damals im Kino geguckt, war ein tolles Erlebnis, den auch im Kino zu gucken. Und ich wünschte, sie hätten jetzt oder sie würden irgendwie so Double Feature anbieten, so wo du erst Anaconda gucken kannst und dann guckst du dir Anaconda von 2025 an. Weil die gehören ja jetzt hier quasi auch irgendwie zusammen. Weil wir haben jetzt Paul Rudd, der spielt Griff, einen einen Mann, der seinen großen Traum vom Schauspieler bis heute verfolgt, aber es eigentlich zu nichts gebracht hat. Er hat mal 4 Episoden lang in der Serie SWAT mitgespielt.
Es ist so wunderbar random, dass die da eine echte, die hätten sich ja auch irgendeine Fake-Serie ausleben können, aber dass sie irgendeine komplett beliebige echte FBI-Serie. Müssen
mal gucken, hat Paul Rudd da vielleicht auch tatsächlich bei SWAT mal irgendwie mitgespielt, dass sie das irgendwie so aufgreifen. Und auf jeden Fall hat er da halt irgendwie, er durfte den letzten Satz von Staffel 3 irgendwie sagen, bis dann die Showrunner erkannt haben, nee, den mögen wir nicht, den schreiben wir einfach raus. Und sein bester Kumpel aus Kindheitstagen ist Doug, gespielt von Jack Black, der Hochzeitsfilme macht. Keine Hochzeitsvideos, sondern
richtig.
Hochzeitsfilme. Und der Anaconda jetzt fängt auch sehr schön an, wie er eigentlich einen Horrorfilm pitcht. Und man sitzt da und denkt, oh, krass, was. Und dann stellt sich heraus, dass es eigentlich ein junges Paar ist, die heiraten wollen, die irgendwann mal gedroppt haben, dass sie Horrorfans sind. Und er hatte jetzt vor, deren Hochzeitsvideo wie so einen krassen Horror-Splatter-Film zu machen. Und dann wollen sie aber doch eigentlich nur so einen coolen Freeze-Frame-Jump haben für ihr Hochzeitsvideo. Und das wurmt ihn natürlich. Und zu seiner Überraschungsgeburtstagsparty ist Griff dann halt auch wieder da und hat so einen alten Film ausgegraben, den sie als Kinder mal gemacht haben, The Squatch, über den Sasquatch. Und da lässt Griff dann irgendwie droppen, so, ey Leute, wisst ihr was? Ich habe die Rechte an Anaconda. Und wir lieben ja Anaconda von 1997. Und er überzeugt dann nicht nur Doug, sondern auch Kenny, der früher der Kameramann gewesen ist, gespielt von Steve Zahn, und auch Claire, die auch eben von damals Thandie Wayne Newton, dass sie doch einfach Anaconda remaken sollen. Und Doug schreibt ein Drehbuch, sie stellen sich vor, ja, mit so 2 bis 2,5 Millionen kriegen wir das hin. Bank sagt, naja, ihr kriegt vielleicht 9.000 Euro Kredit, das war es dann auch schon, da muss man das ein bisschen zurückrudern. Aber sie fliegen tatsächlich nach Brasilien, um halt am Amazonas ein geistiges Sequel zu Anaconda zu drehen. Und sie stoßen dann auf eine junge Dame namens Anna, gespielt von Daniela Melchior, die sich als die Kapitänin vorstellt, obwohl sie vielleicht gar nicht die Kapitänin ist.
Wer weiß.
Sie lernen Santiago kennen mit Hator, seiner großen Boa Constrictor, der quasi der Schlangenmensch da ist, und fangen dann nun an, diesen Film zu drehen. Und das ist jetzt sehr ausführlich die Story von Anaconda aus dem Jahre 2025.
Aber du hast es am Anfang schon gut gesagt mit diesem Double Feature, dass man das eigentlich als Double Feature gucken sollte, weil das total Sinn macht. Weil, wie du das ja gesagt hast, der Anaconda von 97 ist ein Film für 12-Jährige bis 14-Jährige, die sich da so ein paar Jahre vor ihrer Zeit reinschleichen, das total aufregend finden und ihr ganzes Leben lang nicht vergessen, dass sie als Jugendlicher diesen Film gesehen haben. Und der neue Anaconda ist ein Mensch für Leute, die jetzt 42 sind, in ihrer Jugend Anaconda gesehen haben, viel zu früh, und das bis heute nicht vergessen haben.
Ja.
Während, wenn sich heute ein 12-Jähriger in den neuen Anaconda schleicht, der wird sich über weite Strecken fragen, warum gucke ich mir diese Midlife-Crisis-Komödie über irgendwelche alten Säcke an?
Ja.
Wo ist die scheiß Schlange?
Das stimmt, ja. Auf die Schlange müsst ihr ein bisschen warten. Das stimmt schon. Ja, wie geht's euch mit diesem Film?
Also ich habe mich vor allem auf den Film gefreut wegen der Besetzung. Ich finde Jack Black immer noch sehr sympathisch. Ich mag Paul Rudd, ich mag auch Steve Zahn. Vor allem, ich habe es dir schon vorhin gesagt, einer meiner Jugendfilme war Zickenterror. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Film erinnert. Mit Jason Biggs in der Hauptrolle. Und Steve Zahn und Jack Black sind da natürlich die absoluten Comedy-Highlights, die sich da ja völlig gegenseitig übertreffen, was Irrsinn angeht. Und ich habe mich vor allem genau deswegen auf diesen Film gefreut, weil ich wusste, es bringt mal wieder so... Ja, so Comedy-Schauspieler zusammen, die ich total gerne mag, in einer Zeit, wo Comedy gerade zurückkommt auf die große Leinwand oder vermehrt zurückkommt auf eine große Produktion, und das hat einfach mir mega Bock drauf gemacht.
Das ist es auch. Also es ist echt, es gibt dann diese Meta-Komödie, aber hauptsächlich ist es jetzt halt so eine Midlife-Crisis-Komödie, und die Besetzung ist der Hammer. Also selbst die ganzen Nebendarsteller. Also erstmal die Chemie zwischen Jack Black und Paul Rudd ist unglaublich. Als beste Freunde, einfach die beiden zusammen auf der Leinwand zu sehen, ist ein Wahnsinnsvergnügen. Steve Zahn macht da irgendwie als Buffalo-trockener Alkoholiker. Buffalo-trocken ist man, wenn man nur noch Bier, Wein und einige Schnäpse, aber nicht mehr alle trinkt. Dann ist man Buffalo-trocken. Und dann vielleicht auch noch ein paar Tabletten. Also der hat da richtig Spaß mit der Rolle. Und den ich gar nicht kannte, diesen Santo Melle, glaube ich.
Selton Mello.
Ja, Selton Mello, der spielt diesen Schlangenbeschwörer, den fand ich auch Oberhammer. Mhm. Und ich hatte einfach mit dieser Besetzung einfach einen Wahnsinn Spaß. Also ich fand, der Film ist tatsächlich eine totale Schnapsidee, dass jetzt ausgerechnet Anaconda, der ja überhaupt keine zweite Ebene hat, jetzt auf diesen Meta-Ding-Zug aufspringen zu lassen und jetzt daraus so eine Meta-Meta-Meta-Komödie zu machen.
Fand ich auch sehr schön, wenn ganz zu Beginn, wenn sie doch da in diesem Diner sitzen und über Anaconda sprechen und Kenny ja dann anfängt, oh, diese Schlange, die war ja auch damals symbolisch für die Zeit, als wir gejagt wurden von zu Hause. So, weil er dann irgendwie tatsächlich schon versucht, so eine Interpretation für diesen Film zu liefern, wo es doch damals auch nur darum ging, wir wollen eine möglichst große Schlange im Amazonas finden, und das ist alles, ne?
Ist ja jetzt auch, wenn sie das Drehbuch schreibt, immer Theme. Wir brauchen ein
sehr,
Theme.
Ja, genau. Ja, und also das muss ich auch sagen, also den Cast mochte ich wirklich sehr. Ich bin eh großer Paul Rudd-Fan. Ich sehe auch Jack Black wirklich gerne. Der hat für mich persönlich auch jetzt zum Beispiel Minecraft The Movie oder A Minecraft Movie total irgendwie gerockt. So Steve Zahn, ich habe ihn jetzt tatsächlich so ein bisschen, als ich endlich mal White Lotus nachgeholt habe, für mich wiederentdeckt, so
ja,
ein bisschen,
das ist echt fantastisch.
Weil da in Staffel 1, das ist ja unglaublich, ja, was er da auch abzieht. Diesen Selton Mello fand ich auch super. Wo ich ein bisschen traurig war hier Thandi Way Newton. Die ist halt gefühlt nur anwesend. Und Daniela Melchior, bei der hatte ich das Gefühl, die bewirbt sich mit diesem Film für die neue Rolle bei Amazon als Lara Croft. Weil alles, was sie in diesem Film tut, ist so im besten Lara Croft-Outfit durch die Gegend zu rennen und kriegt dann irgendwie noch so eine merkwürdige Story mit Twist mit dazu geschrieben.
Aber da hatte ich auch echt ein bisschen Sorge. Ich dachte am Anfang aus, es gibt einen Cold Open. Also es fängt mit ihrer Figur ja an, wie sie dann da von irgendwelchen Gangstern durch den Amazonas-Dschungel gejagt wird. Ja. Und ich hatte dann so die Idee, okay, jetzt kommt gleich der Zoom raus und wir sehen, dass das ein Filmset ist.
Stimmt, ja, das hatte ich tatsächlich
und,
auch.
Und das gedacht. Ist es aber nicht, sondern das ist dann wirklich die Filmhandlung, und sie taucht dann später im Film wieder auf, und das ist wirklich, die ersten 2 Minuten sind dermaßen schambefreit. Also da ist sie schon komplett blass. Aber wenn sie dann später zwischen diesen ganzen fantastisch aufgelegten Schauspielern agiert, da wirkt die echt, als ob die im falschen Film unterwegs sind.
Ja, also sie geht da auch irgendwie total unter, und das ist für mich, glaube ich, auch so. Also ich muss dazu sagen, ich fand, wenn ich diesen Film in einem Satz zusammenfassen sollte, ich fand ihn sehr doof, aber sehr unterhaltsam. Und für mich war so dieser Punkt, sie packen mir sehr, sehr viel an Ideen rein. Gerade bei Daniela Melchior kommt ja dann noch irgendwie so das, was ich versuche mit so, ja, jetzt ist es auch noch aktuell, weil wir noch Dinge mit reinbringen, die Brasilien da gerade irgendwie im Amazonas zu tun haben. Und dann gibt's da noch einen Twist und dann wird halt noch dieses Midlife-Crisis-Ding aufgebaut. Dann hast du noch diese ganze Metaebene rund um Anaconda von 97 und Probleme bei den Dreharbeiten. Und da passiert irgendwie sehr, sehr viel. Aber ich fand dann doch teilweise ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack, so wie ich mir gedacht hätte, okay, vielleicht hättet ihr dieses ganze Ding rund um Daniela Melchior einfach rauslassen können und dann halt wirklich mehr so ein Film über Kids, die oder junge, alte Leute, die als Kids halt gerne Filme gemacht haben, die das jetzt nochmal irgendwie machen können und mehr so auf dieses, wir drehen einen Film so, weißt du, so das glaube ich, hätte ich irgendwie ein bisschen unterhalten. Gerade bei der Chemie, die diese Leute haben, hätte mir das vollkommen gereicht, da einfach wirklich nur so ein Meta-Anaconda-Hollywood-Film zu bekommen.
Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass er sehr direkt an diesen Brainrot Humor von Minecraft anschließt, was er ja auch sehr oft macht. Der passt ja schon gut zu Minecraft. Allerdings ist es auch immer noch der Macher von Massive Talent und Massive Talent hatte auch riesige Probleme. Er hat diese wunderschöne Freundschaft zwischen Pedro Pascal und Nicolas Cage und brummt da so eine generische Krimi-Handlung mit rein, die alles ausbremst, die diesen Film fast zum Erliegen bringt, fast zum Stehenbleiben bringt. Und das ist hier auch so ein bisschen so nicht so schlimm, aber es ist natürlich trotzdem völlig überladen und er macht so viele Fässer auf, die dann sich gegenseitig irgendwie immer im Weg stehen, wo du eigentlich nur die ganze Zeit sehen willst, wie die Freunde auf dem Schiff zusammen sind und ihre Zeit miteinander verbringen. Das ist dann so ein bisschen, ja, ist ein bisschen zu viel alles.
Ja, ich glaube, er braucht einfach die Gangster-Story, um irgendwie die Story ein bisschen voranzubreiben und er braucht natürlich Schlangenfutter. Also es ist jetzt nicht so, dass er da große Horrornummern draus macht, sondern aber es wird dann immer mal wieder irgend so ein Verfolger einfach ganz schnell. Also da macht er auch keine große Nummer drauf. Also der versucht außer in einer Szene da in dem Sumpf da nachts, das ist so halbwegs eine Horrorszene. Ja. Aber ansonsten versucht er das gar nicht erst, sondern er zeigt einfach nur immer, wie Leute von Schlangen aufgefressen werden.
Also ganz nebensächlich auch.
Ganz nebensächlich, darum geht es in dem Film nicht, aber man braucht es natürlich im Anaconda-Film. Der macht auch nie ein großes Ding draus, wie die Schlange dann am Ende aussieht. Da geht es auch überhaupt nicht drum. Und ich finde dafür, im Gegensatz zu Massive Talent, verschwendet er zumindest echt wenig Zeit da drauf. Weil
genau, es ist nicht schon so schlimm wie bei Massive Talent.
Man merkt halt, also erstmal ist es langweilig, aber man merkt halt zum Glück auch, dass der Regisseur da auch überhaupt keinen Bock drauf hat. Das ist alles immer nur ganz kurz und schnell und dann ist vorbei und dann sind alle weg und dann hat man wieder zwei Leute aufgegessen. Die Figur, weiß nicht, da hätte man sich halt was anderes überlegen müssen, wie die vorwärts kommen, aber ja.
Ja, und ich meine, ne, wir haben ja schon häufig ja auch hier in diesem Podcast darüber gesprochen, dass gerade so bei so Komödienfilmen, die man denn in der Pressevorführung guckt, da ist dann natürlich auch einige Kollegen vielleicht nicht angehalten, jetzt dann irgendwie viel zu lachen oder sowas. Aber ich fand, heute haben wir ja auch um 10 Uhr morgens diesen Film in der Pressevorführung geguckt, die ja auch noch relativ gut besucht war. Ich meine, wir sind jetzt alle langsam auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub oder so.
Aber es war auch die berühmte Sony-Weihnachtspressevorführung, bei der es auch um 10 Uhr morgens schon Glühwein gibt.
Ja, na klar.
Das
und lecker Lebkuchen.
Das hilft natürlich dann auch beim Lachen.
Und ja, aber es haben halt wir sind ja trotzdem immer wieder ein paar gute Lacher gekommen. Und ich habe auch viel gelacht bei diesem Ding. Also auch wenn dieser Film dir sehr viel Futter gibt, um drüber zu nörgeln und zu sagen, das passt nicht so. Allein durch die Chemie der Leute ist es so gut, wenn Steve Zahn dann irgendwann von diesem Schlangenmenschen da so ein kleines Pillchen findet und sagt, ach Mensch, das könnte ich ja mal austesten und dann da irgendwie rumsitzt und anfängt irgendwie nur so Scheiße zu labern.
Und da ist es auch, das ist auch so schön nebensächlich, wenn er sich dann immer mal wieder einen reinwirft, so, ja, das ist so völlig unbemerkt.
Also es sind dann so viele Kleinigkeiten, die diesen Film dann doch wieder so herrlich charmant doof irgendwie machen, so dass ich da sitzen kann und sagen kann, ja, ich weiß, es ist, wenn wir jetzt rein objektiv drüber reden, das ist kein guter Film. Aber ich hatte eine sehr unterhaltsame Zeit. Der ist ja auch irgendwie nicht so lang, dass man sagt, der überstrapaziert ist alles so. So, der war schnell weg und das ist so ein Ding, wo ich mir sagen würde, ja, gucke ich mir bestimmt irgendwann in 3-4 Jahren oder so nochmal an, wenn ich irgendwie Bock habe zu lachen und dann vielleicht wirklich mal in einem Double Feature. Aber ja, ich hatte Spaß damit.
Also ich fand ihn objektiv gut. Und ich finde, es spiegelt sich halt auch, da kann man jetzt auch wieder über das Theme des Films reden, weil es geht ja quasi um diese Kinder, die diese Unbeschwertheit ihrer Filmemacher-Jugend da wiederfinden wollen und dafür jetzt das Anaconda den Namen kapern, damit sie den Anlass haben, das jetzt zu tun. Und so ein bisschen ist das ja bei Jack Black und Paul Rudd auch so, weil die Filme, mit denen die groß geworden sind, mit denen sie ihre Schauspieljugend verbracht haben, die dreht ja keiner mehr.
Ja.
Das heißt, diese Art von einfach so von so lockerer, wir hängen ab, einfach zusammen ab und haben Spaß, Buddy-Komödie, wo es früher jede Woche einen von gab, davon gibt es jetzt kaum noch welche und wenn, werden die auf Netflix versendet. Und jetzt haben die quasi Anaconda gekapert, um überhaupt noch so diese Art von Komödie drehen zu können. Da muss man jetzt halt eine IP haben heutzutage und die lag halt bei Sony noch irgendwo im Keller rum. Dann nimmt man halt die und lässt zweimal eine Schlange durchs Bild laufen und dann können die ihren Buddy-Humor da abfeuern und das fand ich objektiv sehr gut und ich hatte da wirklich wahnsinnig große Freude dran.
Ja, also ich glaube, das charmant ist das richtige Wort für diesen Film, auch wenn ich irgendwann dann doch ein bisschen genervt war von dem Ganzen, auch dass er einfach so überladen war, hatte ich immer noch ein Herz für die Figuren. Und ich glaube, das ist einfach eine Riesenstärke für so einen Film gerade.
Und ich muss auch gestehen, ich habe direkt danach, ich musste direkt danach googeln, ob, weil ich kurz auf Paul Rudd auch reingefallen bin, wenn er ja ganz am Anfang des Films die Geschichte erzählt, dass Anaconda auf dem Roman eines japanischen Autoren basiert, dessen Witwe er dann getroffen hat und die ihm dann wiederum erzählt, ja, mein Mann war großer Fan von dir in deinen 4 Episoden von SWAT. Und ich habe tatsächlich kurz gucken müssen, stimmt das? Gibt es da einen Roman aus Japan, der was mit einer Riesenschlange zu tun hat? Tatsächlich nicht, aber oh, da funktioniert der Film.
Aber ich fand diese ganzen Meta-Filmemacher-Witze eigentlich, ich fand das echt gutes Maß. Also ich fand die teilweise ziemlich clever, ich fand sie nicht so mega überladen. Die sind aber voll 90er. Also wir hören die ganze Zeit das Theme von Dawson's Creek. Das kriegt man auch danach schön nicht mehr aus dem Ohr. Es sei denn, man hat wie Pascal, ist man mit der Gnade der späten Geburt gesegnet.
Und trotzdem hatte ich es im Ohr, ne?
Und hat ja, die Serie noch nicht gesehen.
Ja, war trotzdem im Ohr.
Es gibt eine Anspielung auf The Legend, also auf Deutsch, die Legende von Bagger Vance. Ein Will Smith-Film, den wahrscheinlich niemand danach noch geguckt hat.
Von Robert Redford, ja, ne?
Ja. Über einen magischen Golfcaddy.
Mit Matt Damon in der Hauptrolle, glaube ich. Ja.
Ja, ja, also dieser Unglaublichkeitsfilm mit der 90er. Ich mochte den irgendwie damals, aber ja. Also wie gesagt, der richtet sich völlig an Menschen, die den damals mit 12 Jahren im Kino gesehen haben, den Anaconda, und jetzt mitgealtert sind und irgendwie nochmal da jetzt an ihre eigene Jugend anknüpfen wollen. Ich glaube, für die ist das ziemlich perfekt.
Meint ihr, das findet Anklang im Kino?
Ich glaube halt das, was Christoph eben schon meint, ich glaube wahrscheinlich so bei Leuten wie uns, die halt wirklich auch noch so ein bisschen diese Verbindung zu Anaconda haben. Ich könnte mir vorstellen, dass so durch den Erfolg von Minecraft natürlich auch Jack Black jetzt nochmal viel mehr Leute einfach so ins Kino zieht. Und ich meine jetzt so, der kommt ja jetzt quasi so um Weihnachten rum raus, so das passt ja vielleicht trotzdem auch so, wenn du voll gefressen bis irgendwie, ja, mal ins Kino gehen. Ich muss
und schon dreimal Avatar gesehen hast.
Ja.
Also wir haben ja viel zu wenig Tierhorrorfilme im Kino und da muss man ganz klar sagen, das ist es jetzt auch nicht.
Nein.
So dementsprechend, das ist eher für Jack Black und Paul Rudd Fans gedacht.
Ich glaube tatsächlich, Anaconda könnte der Film sein, den ich mit meiner Mama denn zu Weihnachten, weil wir gehen ja immer an Weihnachten ins Kino und ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, weil Avatar 3 wird sie nicht gucken wollen.
Ist das nicht dieses Jahr so der Medicus 2 eigentlich so der
Gute? Nee, da ist meine Mama überhaupt nicht drin. So. Also Medicus, nee. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich dann so der große Weihnachtsfilm so neben Avatar trotzdem ja noch werden. Meine Mama ist da doch dann so ein bisschen mehr so Hollywood geprägt. Und ich glaube, so viel wird bei uns in Rostock dann nicht an anderen Filmen laufen, außer Avatar 3, der Medicus 2 und halt dann
SpongeBob.
Anaconda und SpongeBob. Und mit SpongeBob gehen wir garantiert nicht rein, also wird es dann vermutlich am Ende Anaconda werden. Ich glaube, sie hat auch den alten Film hat sie auch gesehen. Also von daher könnte das vielleicht sogar dann unser Weihnachtsfilm werden, wo wir dann Anaconda gucken gehen.
Wieso nicht? Hauptsache Kino.
Es gibt auch einen sehr, sehr guten, sehr, sehr langen Pinkelwitz. Das ist auch immer gut, wenn man mit der eigenen Mutter ins Kino geht, weil dann ist das gar nicht cringe, wenn man neben ihr sitzt.
Das hätte 1:1 Minecraft sein können.
Ja,
wirklich.
Ja.
Ja.
Aber ey, du, also, ich schon Filme mit meiner Mom im Kino geguckt, ich bin da schmerzbefreit. Also, ich weiß noch, wie ich als, glaube ich, 12- oder 13-jähriger Bub mit meiner Mutter Titanic gucken musste. So, und das ganze Kino heult und ich sitze da, wann geht das Schiff unter? Wann geht das Schiff unter? Nee. Aber ja, die Pinkelsequenz ist, vor allen Dingen, das Spannende bei diesem Pinkel-Gag war auch irgendwie so, ich war immer so an diesem Punkt, okay, wann fange ich an, es kacke zu finden? Wann fange ich an, das irgendwie doof, weil die strecken den ja auch so schön und dann kriegt er ja noch eine Pointe auf die Pointe irgendwie so obendrauf und entwickelt sich ja noch weiter, aber ich finde, sie haben, also für mich persönlich, genau den richtigen Punkt getroffen, wo ich sage, ah, okay, gut, und jetzt ist er durch. So, also noch irgendwie so eine Minute länger, und ich so, ach, komm, geh
ja,
mal weg.
Mit wahrscheinlich, weil es eben nicht einfach nur ein Pinkelgag ist, sondern auch nochmal diese ganze Freundschaft deutlich macht, wie sie zusammenhalten und.
Aber wie das denn auch so hochdramatisch und.
Ja, wie es inszeniert wird.
Und wie das sich dann alle irgendwie dann auch so freuen oder so, the fuck.
Ja.
Also, da frage ich mich dann immer so, okay, wie muss das gewesen sein, am Set jetzt diese Szene zu drehen, so diese vier Leute, die sich da, oder drei Leute, die sich darum bemühen, dass eine Person dann pinkeln kann. So herrlich. So richtig schön doof.
Ja. Ich glaube, das war am Set genauso, wie es im Film auch sein sollte. So wirklich Buddies, die sich treffen und dann einfach ihren Scheiß durchziehen.
Das sind dann wieder so die Filme, wo ich mich sehr auf so diese ganzen Blooper-Reel-Sachen freue. Mhm. Und um dann einfach zu gucken, was machen die da für Scheiß so. Weil das dürfte dann wahrscheinlich noch lustiger sein als der Film.
Dürfte amüsant werden, ja.
Aber ich glaube auch wirklich, Jack Black hatte wirklich das Schwein auf dem Rücken und die, was war das, die Maus Eichhörnchen im Mund. Das ist ja schon so, was jetzt so diese klassischen Anaconda-Lust-Action-Szenen angeht, ist das ja schon mit Abstand die beste im Film. Und aber leider ja schon fast komplett im Trailer.
Das stimmt.
Ja.
Und ich habe jetzt gesehen, es gibt sogar für dieses Schwein ein eigenes Poster. Also nur um mal zu sagen.
Das Schwein, also der Gesichtsausdruck des Schweins, wenn ihm klar wird, was da gerade passiert,
auch großartig.
Ist auch
ja, wenn es wieder also, zu sich wäre. Ja.
Wie gesagt, da hat dann, ich bleib dabei, sie hätten diese ganze Anna-Geschichte halt wirklich einfach streichen können, da vielleicht irgendwas anderes finden können. Es kommt ja dann sogar ja noch eine Story mit dazu, weil sie glauben ja, dass sie quasi die Rechte haben, bis sie dann irgendwann feststellen müssen, vielleicht ist dem doch nicht so. Und da baut sich ja was auf, wo du eigentlich ja auch genug Schlangenfutter hättest haben können, dass du das ganze andere nicht brauchst.
Ja,
so, ne?
Total.
Deswegen aber trotzdem. Und ihr müsst also für Anaconda-Fans von 1997...
Gibt's noch mal einen schönen Schlenker.
Gibt's auf jeden Fall da ein paar schöne Sachen, weswegen ihr diesen Film dann auch gucken solltet und weswegen ich eigentlich noch mal an Sony plädieren möchte, bringt den irgendwo im Double Feature. Ich glaube, das würde noch mal wirklich ganz, ganz anders kicken, wenn du dir erstmal schön Anaconda von damals anguckst und dann guckst du jetzt den neuen.
Vor allem der erste Anaconda macht heute mit Sicherheit auch noch mega Spaß, einfach weil er so doof ist und weil er so schlecht gealtert ist und wegen dieser John Voight-Performance einfach. Ja. Ich glaube,
muss man aber original gucken. Also John Voight war damals offenbar sehr, sehr langweilig und deswegen hat er gesagt, ich mache jetzt hier mal zumindest so einen Akzent.
Ja.
Auch eine Sache, die Paul Rudd hier aufgreift, wenn er Doktor Nummer 3 spielt, wo er einfach nur einen Satz aufsagen soll, aber erstmal 30 verschiedene Akzente ausprobiert, bis der Regisseur ausrastet und ihn rausschmeißt.
Ja.
Ja.
Das ist Anaconda.
Das ist Anaconda, oder? Also,
genau, also wenn ihr Bock auf Tierhorror habt, kann man machen. Wenn man Bock auf Jack Black und Paul Rudd hat, dann muss man das machen.
Ja, würde ich auch sagen.
Okay, was würdet ihr dann geben? So
3,5 mit Herzchen.
Ich glaube, ich gebe 3. 3 plus. Also mit Tendenz vielleicht sogar zu 3,5, wenn ich ihn mir irgendwie noch ein zweites Mal vielleicht angucke, aber gute 3.
Ja, ich glaube, ich komme am Ende auch auf 3 Punkte raus.
Mhm.
Ja.
Okay, kurz.
3 Sterne natürlich. Vorsicht, Sterne. Vorsicht, Vorsicht, also Vorsicht.
Unmöglich. Das sieht man noch bei Filmstarts.
So ist es.
Ja, dann glaube ich, haben wir es kurz und schmerzlos durchgezogen. Sind bei 30 Minuten. Das kann man mal machen.
Kann man auch mal machen.
Anaconda ich wollte jetzt schon Anaconda 3 sagen, aber es ist nicht Anaconda 3.
Anaconda, es ist Anaconda 3, 6, oder?
Anaconda, nee, 3 ist Anaconda 3 Offspring von 2008.
Mit David Hasselhoff.
Wirklich? Krass. Ja. Okay, vielleicht muss ich mir die auch angucken, weil Anaconda, dann der vierte ist Anacondas Trail of Blood.
Den zweiten musst du auch gucken, Blutorchidee, der ist auch nicht schlecht.
Anacondas,
den habe ich auf jeden Fall gesehen. Orchid. Der ist im Kino gelaufen.
Der kam noch im Kino, ja.
Den habe ich in der Pressevorführung gesehen. Ja, ja, den habe ich gesehen. Ich war aber immer, unabhängig davon, ob ich jetzt überhaupt Anaconda mal voll gesehen habe oder nicht, ich war immer Lake Placid geil. Weil Lake Placid fand ich damals so geil.
Hm. Muss ich gestehen, Lake Placid habe ich nie gesehen.
Lake Placid ist der Hammer.
Ja?
Okay. Ja, Bill Pullman. Das ist richtig, okay, geil.
Coco. Der ist geil, ja.
Oh, aber wenn ich mir das Poster zu Lake Placid versus Anaconda anschaue.
Da wird es schwindelig, ja?
Ja, das sieht schon wild aus. Das sieht wild aus, aber könnte wahrscheinlich spaßig werden. Du kannst ja dann irgendwann mal, wenn du sie durch hast.
Ich glaube sowieso, dass Krokodile die besseren Horrorgegner sind als Schlangen.
Weil sie zerfleischen können, oder?
Weiß ich nicht, Schlangen, weil, was gibt's denn für gute Schlangenhorrorfilme?
Ja, gute Frage. Gute Schlangenhorrorfilme, Anaconda. Also
Krokodile sind auf jeden Fall, glaube ich, interessanter, so auch so von der Art, wie sie sich bewegen.
Und wie sie und aussehen, wie sie sind ja Dinos so irgendwie, ne?
Und ja. Das ist natürlich mehr so auch dieses so, wie sie ja dann auch töten, dass sie sich so packen und sich ja dann irgendwie umdrehen und so eine Schlange.
Genau, und so. Wie man ohne Lake Placid, die können die halt auch einfach mal Gliedmaßen abreißen oder sowas oder mit ihrem Schwanz arbeiten. Ja, vielleicht sind es interessantere Monster vor allem. Monster, interessantere Tiere.
Genau. Gut, so, dann haben wir es jetzt aber. Vielen Dank, Pascal.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank, Christoph.
Gerne.
Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr Woche für Woche einschaltet, zuhört, zuguckt mittlerweile auch, kommentiert, schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, haut eure Kommentare, ob Krokodile oder Alligatoren besser sind als Schlangen, in die Kommentare bei Spotify, bei YouTube, wie auch immer. Wir sagen danke, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.